Vielleicht kennst du das. Du kaufst dir ein neues Auto und bist so aufgeregt und freust dich über dieses neue, schöne Auto. Es ist nicht so, dass es dein erstes Auto ist, du hast schon eins, aber das fährst du schon so lange. Und wenn du früher auf die Fragen von deinen Kindern, Papa oder Mama, fährst du uns in die Stadt, geantwortet hast, nimm doch lieber eure Fahrräder, gehst du jetzt ganz freiwillig auf sie zu und fragst sie, Kinder, wollt ihr heute in die Stadt? Ich kann euch fahren. Und alles nur, damit du ein bisschen mit deinem Auto verbringst, Zeit mit dem Auto verbringst, um es besser kennenzulernen. Ich meine, es ist verständlich, du willst alle Assistenzsysteme kennenlernen, wie man sie aktiviert und deaktiviert. Du willst wissen, wie der Tempomat funktioniert, vielleicht könntest du ihn ja gebrauchen. Und auch die Einparkhilfe, die muss öfters geprüft werden, ausprobiert werden, damit du weißt, wie sie funktioniert. Und wenn du nun dein Auto in die Garage parkst und du hast ganz wenig Platz, dann steigst du ganz vorsichtig aus dem Auto, machst irgendwelche yogaartigen Bewegungen, dass du ja nicht die Autotür an die Wand schlägst. Das Auto wird regelmäßig, ja fast schon zu oft gewaschen. Du kümmerst dich wie ein Baby um dein neues Auto. Ich meine, es ist ja auch neu. Doch wie sieht es mit dem anderen Auto aus? Es ist auch ein Auto, aber wenn du da zu nah an die Garage fährst, an die Garagenwand fährst und die Tür mal dran haust, nicht so schlimm. Ich meine, du fährst es jetzt schon eine ganze Weile. Und ja, du hast dich an dein altes Auto gewöhnt. Das ist nichts mehr Besonderes für dich. Dieses Bild möchte ich jetzt auf unser christliches Leben übertragen. Und es gibt gewisse Parallelen hier. Wenn du neu im Glauben bist, dann ist vieles für dich so überwältigend. Und du verbringst so viel Zeit mit der Bibel. Du wurdest überführt von deiner Sünde, von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes, von seiner Größe, aber genauso auch von der Gnade Gottes für dich Sünder. Und das durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und diese Wahrheit lässt dich nicht kalt. Du willst alles über diesen Gott und seinen Sohn wissen. Die Gemeinschaft mit Christen im Gottesdienst, die Zeit im Gebet und im Wort Gottes sind für dich kostbar. Du hast jeden Moment gesucht, jeden Moment diese Dinge gesucht. Und der Höhepunkt ist der Gottesdienst in der Woche. Es ist ermutigend, wenn wir Menschen sehen, die frisch im Glauben sind. Die haben so eine Leidenschaft, die schämen sich nicht, über das Evangelium mit anderen Menschen zu reden. Doch nach einer Weile verändert sich diese anfängliche Leidenschaft. Und ich denke, jeder weiß, wovon ich spreche. Andachten, Bibellesen, Gemeindegruppen wie Frauenkreis oder Männerrunde, Bibelstunden, ja selbst der Gottesdienstbesuch werden zu einer Gewohnheit. Was früher eine große Freude, ein Privileg für dich war und so aufregend, scheint jetzt vielmehr eine Bürde zu sein. Es ist so anstrengend, früh morgens und mit so viel Stress am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Und die Tage, sie werden ja auch immer kürzer und da hat man einfach keine Zeit für die Andachten. Und ganz ehrlich, habe ich nicht auch das Gefühl, die Bibel wird immer dicker und dicker und dicker. Ich schaffe es nie, sie durchzulesen. Eine ähnliche Situation hatte das Volk und die Priester zur Zeit Malachis. Wir gehen heute weiter im Buch Malachi. Es ist das letzte Buch im Alten Testament. Und schlag mit mir gemeinsam auf das Wort Gottes. Malachi Kapitel 1, die Verse 6 bis 14 schauen wir uns heute an. Malachi Kapitel 1, die Verse 6 bis 14. Es ist die Seite 1048 in der Gemeindebibel. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Das ist das Wort Gottes, das er zu seinem Volk spricht. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter, wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscharen. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemanden von euch freundlich beachten? Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türe des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall soll mein Name, meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, es ist auch der Mühe wert, und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Herrscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Soll ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Das Buch Malachi, genauso wie Haggai und Zacharia, gehören zu den kleinen Propheten in der Bibel, die nach dem Exil von Israel prophezeit haben. Und Malachis Botschaft ist circa 100 Jahre, nachdem das Volk Gottes zurück aus dem Exil gekommen ist. Haggai und Zacharia sind aber erst 20 Jahre nach dem Exil gesprochen worden. Und die Botschaft von Haggai und Zacharia sind viel ermutigender als die von Malachi. Wenn du nur zwei Bücher zurückblätterst, du kommst einmal an Zacharia vorbei und dann das zweite Buch Haggai, dann liest du dort im ersten Kapitel, Vers 8, sagt uns der Prophet, Haggai 1, Vers 8, geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Hier spricht Gott durch seinen Propheten Haggai zu Zerubabel, der den Tempel wieder aufbauen soll, der durch die Babylonier zerstört worden ist. Und Esra, wir haben es letztes Mal gesehen, dass diese Propheten zur Zeit Esras und Nehemias gelebt haben. Esra berichtet uns in seinem Buch in Kapitel 3, Vers 11 genau darüber. Er schreibt dort, dass ein Wechselgesang stattgefunden hat und Gott gelobt worden ist, als der Tempel wieder aufgebaut war. Esra schreibt aber auch, dass die Menschen, die den früheren Tempel von Salomo gesehen haben, geweint haben. Und so siehst du das Bild vor dir. Die Jungen, sie freuen sich und singen Lieder, als sie den Tempel sehen, zur Zeit Esras. Und die Älteren, sie schauen den Tempel an und sie weinen bitterlich. Und man kann nicht unterscheiden, was was ist. Das beschreibt uns Esra in seinem Buch. Und die Erklärung für diese komische Situation, Freude und Trauer, gibt uns der Prophet Haggai wieder. Er sagt in seinem Buch, Haggai 2, Vers 3, dort sagt er, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Doch der Prophet Haggai bleibt nicht stehen bei dieser Beschreibung. Er gibt dem Volk Gottes eine hoffnungsvolle Botschaft. Nur ein paar Verse weiter in Haggai 2, Vers 9, dort sagt er, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Und auch Zacharia hat eine hoffnungsvolle Botschaft. Ihr erinnert euch, 20 Jahre nach dem Exil spricht Zacharia zum Volk Gottes. Und dort sagt er in Kapitel 8, die Verse 4 bis 5 will ich lesen und die Verse 7 bis 8. Zacharia, Kapitel 8, Verse 4 bis 5. Und 7 bis 8. So spricht der Herr der Herrscharen. Es sollen noch alte Männer und alte Frauen in den Straßen Jerusalems sitzen. Jeder mit einem Stab in seiner Hand wegen ihres hohen Alters. Und die Straßen der Stadt sollen erfüllt werden mit Knaben und Mädchen, die auf ihrer Straße spielen. Und in Vers 7 und 8 spricht er weiter und so sagt uns Gott, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne und ich will sie herbeibringen, dass sie mitten in Jerusalem wohnen sollen. Und sie werden mein Volk sein und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. In den Tagen Maleachis scheint nichts davon sichtbar zu sein. Es sind 80 Jahre vergangen, nachdem Haggai und Zacharia prophezeit haben, und nichts hat sich geändert. Vielleicht erinnerst du dich oder kennst die Geschichte, wo Mose die Stiftshütte baut. Genau nach der Anweisung Gottes baut er sie. Und als er fertig ist mit der Stiftshütte, dann lesen wir, dass eine Wolke diese Stiftshütte bedeckt hat und es war die Herrlichkeit Gottes. In 2. Mose 40 kannst du das lesen. Oder als Salomo diesen prächtigen und herrlichen Tempel baut, an Größe unübertrefflich, und er stellt die Geräte rein, die er fertigen sollte. Und er bringt die Bundeslade rein. Und als er alles fertiggestellt hat, dann lesen wir in 1. König 8, dass Gott in seiner Herrlichkeit mit dieser Wolke auf diesen Tempel kam. Nichts davon passierte aber zur Zeit Maleachis. Ganz im Gegenteil, wir lesen sogar in Maleachi selbst von einer zukünftigen Prophezeiung. Dort sagt er in Maleachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Gott ist in den Tempel von Zerubabel nicht so gekommen, wie er es früher gemacht hat. Und so wartet das Volk und die Priester eben auf die Erfüllung dieser Prophezeiungen, die wir gelesen haben. Und sie gehen ihrer ganz normalen Arbeit nach und ihrer Gewohnheit, Gott anzubeten. Und in dieser normalen Gewohnheit verfallen sie in eine sündige Anbetung. Deswegen schickt Gott seinen Boten Maleachi, um diese Situation anzusprechen, um die Menschen aufzufordern, Gott richtig anzubeten. Und das ist auch der erste Punkt aus dem Predigttext heraus. Der erste Punkt, die Aufforderung zur wahren Anbetung. Die Aufforderung zur wahren Anbetung. Nachdem Maleachi ganz am Anfang in diesem Buch, das haben wir ja das letzte Mal gesehen, zu dem ganzen Volk gesprochen hat mit der Frage, ich habe euch geliebt, und das Volk fragt Gott, worin hast du uns geliebt? Und er sagt, ist nicht Esau Jakobs Bruder und Jakob habe ich geliebt und Esau nicht? Wendet er sich nun an die geistlichen Führer Israels zu. Ein großer Teil der Verantwortung für diese traurige Situation liegt an ihnen. In unserem Abschnitt, also Kapitel 1, Vers 6 bis 2, Vers 9, versucht Maleachi, den Priestern Israels auf ihre Sünde und den sündigen Einfluss auf das Volk hinzuweisen. Was waren die Priester damals? Die Priester waren eine Gruppe von Männern aus dem Stamm Levis, der Leviten, mit der speziellen Aufgabe, an der Stiftshütte und später dann an dem Tempel zu dienen. Die Priester hatten die Aufgabe, das Sünd-, Schlacht- und Brandopfer vom Volk vor Gott zu bringen. Deswegen waren sie zu der Zeit die Mittler zwischen Gott und dem Volk. Wurde also eine Sünde begangen, so waren es die Priester aus dem Stamm Levi, die das Sündopfer Gott darbrachten für die Sünde der Person oder des Volkes. Und wir sehen auch in den Mosebüchern, dass Gott Mose erwählt hat aus dem Stamm der Leviten, um sein Gesetz dem Volk zu geben. Und diese Tätigkeit der Lehre und der Anwendung des Gesetzes befand sich immer noch in den Händen der Leviten. Doch wer ist heute das Gegenstück der Priester? Wer bekommt heute die Aufforderung, Gott anzubeten? Niemand bringt heute Tieropfer für die Sünden dar. Das Opfer unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz, das er ein für alle Mal darbrachte, ist völlig ausreichend für die Vergebung unserer ganzen Sünden. Das lesen wir im Hebräer. In Hebräer, da möchte ich die Verse 25 und 28 lesen. Dort wird es nämlich klar. Der Schreiber sagt es uns, auch nicht um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der Hohepriester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Und im Vers 28 sagt er, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Es ist also ein einmaliges Opfer. Und seit dem Kommen Jesu Christi ist niemand mehr dazu berechtigt, den Anspruch zu erheben, ein Priester des Alten Testaments zu sein, der ein Opfer für sich oder für irgendeinem anderen vor Gott darbringen soll. Seit dem Kommen Jesu Christi können Menschen direkt zu Gott kommen, ohne dafür einen Priester zu benötigen, nämlich durch das Werk Jesu Christi. Und auch der Apostel Petrus macht diesen Punkt deutlich und er geht sogar noch weiter, indem er sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, dort sagt er, ihr aber, er spricht zu den Empfängern des Briefes, die wir auch auf uns anwenden können als Kinder Gottes, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, sagt der Apostel Petrus, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Du bist als Christ ein auserwähltes Geschlecht, ein königlicher Priester. Du hast die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, ein Zeuge Gottes für seine wirkende Gnade zu sein. Und somit ist die Aufforderung im Buch Malachi, die er an seine Priester gerichtet hat, Gott in richtiger Weise anzubeten, nicht nur an sie gerichtet, sondern an jeden von uns, der ein Kind Gottes ist. Und in dieser Anklage oder Aufforderung, Gott richtig anzubeten und ihm den nötigen Respekt zu geben, bezieht er sich auf ein in der Gesellschaft anerkanntes Bild oder sogar zwei Bilder. Und auch in unserer Gesellschaft können wir sagen, dass es eigentlich noch anerkannt ist, nämlich die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und die Beziehung zwischen dem Knecht und, wenn wir es übertragen, natürlich den Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, also dem Boss, dem Knechten und dem Herrn. Das sind die Bilder, die Gott gebraucht, um sein Volk aufzufordern, ihn in dieser Weise anzubeten, nämlich wie ein Kind seinen Vater ehrt, wie ein Knecht seinen Herrn ehrt. Gott ist der Vater von seinem göttlichen und ewigen Sohn. Gott ist der Vater aller Geister und Engel. Gott ist der Vater aller lebendigen Wesen und damit sind Tiere als auch Menschen eingeschlossen. Gott ist der Vater des Volkes Israel. Und weil Gott auch alles gemacht hat und der Schöpfer aller Dinge ist, gebührt ihm auch die Ehre als Schöpfer und Herrn seiner ganzen Schöpfung. Und er klagt nun sein Volk an, dass sie ihm als Vater und ihren Herrn nicht ehren, wie sie es tun sollten. Diese Anklage gilt genauso auch heute noch uns. Wenn wir dazu noch Epheser 1, Vers 5 dazu nehmen, da schreibt Paulus nämlich, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wir als Kinder Gottes sind aufgefordert, Gott anzubeten, wegen der Beziehung, die wir zu Gott haben. Wir sind seine Kinder, bestimmt zur Sohnschaft. Und die Frage, die du nun haben solltest, ist, wie ehre ich Gott als sein Kind richtig? Denn das ist die Aufforderung, die Gott uns heute in Malachi gibt. Wie ehre ich Gott als sein Kind richtig? In dem Heft Biblische Glaubenslehre für Kinder, dort ist einer der ersten Fragen: Wie kannst du Gott verherrlichen? Und die Antwort darauf lautet: Indem ich ihn liebe und tue, was er sagt. Wie kannst du Gott verherrlichen? Indem ich ihn liebe und tue, was er sagt. Deine Ehre zu Gott zeigt sich in deiner Liebe zu ihm und deinem Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und die Liebe zu Gott ist nicht einfach nur ein leeres Lippenbekenntnis. Die Liebe zu Gott zeigt sich praktisch in deinem Leben. Und das ist auch etwas, wo Johannes in seinem ersten Brief anspricht, die Auswirkungen der Liebe. Wenn du also Gott liebst, dann liebst du auch die Gemeinschaft mit Gott. Und diese Liebe der Gemeinschaft mit Gott hat praktische Auswirkungen. Nämlich du siehst es darin, dass du Gottes Wort liebst, indem du es liest. Dass du die Gemeinschaft mit Gott liebst. Dass du zu Gott betest, weil du die Gemeinschaft mit Gott liebst. Dass du die Gottesdienste besuchst, denn auch da hast du Gemeinschaft mit Gott. Dass du Zeit mit Glaubensgeschwistern verbringst. Auch das ist die Gemeinschaft mit Gott, die sich praktisch auswirkt. Du ehrst Gott in angemessener Weise, indem du ihm und sein Wort vertraust. Und Gottes Wort zu vertrauen bedeutet, in schwierigen Situationen an Gottes Führung festzuhalten. Es bedeutet, die Verheißungen in der Bibel zu suchen und diese auch zu beten und von Gott zu fordern. Du ehrst Gott, indem du ein Nachahmer Jesu Christi bist. Du musst dir nichts Neues ausdenken, sondern einfach an der Lehre festhalten, die wir in seinem Wort haben, nämlich Nachahmer Christi zu sein. Und wenn wir das Leben Christi anschauen, dann sehen wir, dass er demütig war, dass er geduldig war. Jesus war sanftmütig und liebevoll. Er war diszipliniert, ohne Menschenfurcht. Und in deiner Nachfolge als Christ ehrst du Gott, indem du ein Nachahmer Christi bist. Nachdem nun Malachi die Priester, das Volk und auch uns aufgefordert hat, ihn in richtiger Weise anzubeten, wie es ihm gebührt als Vater und unseren Herrn, kommt er nun zu der Auswirkung falscher Anbetung. Das ist der zweite Punkt, die Auswirkung falscher Anbetung. Und diese sehen wir in den Vers 6, in dem zweiten Teil bis Vers 10. Das sind die Auswirkungen der falschen Anbetung. Der Tisch des Herrn war im Alten Testament ein Tisch im Tempel, auf dem die Priester die Opfergabe geschlachtet haben. Und in den Tagen Malachis stand das, was am Tisch des Herrn stattgefunden hat, im krassen Widerspruch zur wahren Verehrung Gottes. Israel brachte Opfer dar, die nicht den Opfervorschriften Gottes entsprachen. Sie opferten Dinge, die sie für sich selbst nicht haben wollten. Blinde Tiere, kranke Tiere, verkrüppelte Tiere. Die Besitzer hätten gern die Tiere los und so brachten sie es den Priestern und sie opferten sie Gott. Und das ist etwas Unvorstellbares, vor allem, wenn man darüber nachdenkt, was eigentlich Opfer bedeutet. Opfern bedeutet, etwas aufzugeben, das uns viel wert ist, um damit unsere Hingabe an Gott auszudrücken. Aber das Opfern von kranken Tieren war etwas so, als ob wir eingeladen sind zu einem Geburtstag und wir haben einen Eimer dabei, voller Abfall, und wir schütten es dem Geburtstagskind da und sagen: Hier, das sind alles Dinge, die ich nicht haben wollte. Und er soll sich glücklich schätzen, dass er überhaupt was von uns bekommt, von mir bekommt. Das ist die Haltung hinter dieser Opfergabe, die das Volk Israel hatte. Hier dreht es sich um die Einstellung: Zuerst kommt meine Karriere, als zweites kommt meine Familie, als drittes kommt die Freizeit und alles, was dann noch übrig bleibt, das gebe ich Gott. Die Die Priester, die sich um diese Aufgabe kümmerten, hätten solche Tiere zurückweisen sollen. Und das ist ein entscheidender Punkt. Die Opferung von Blinden, Lahmen und kranken Tieren war im Gesetz Mose ausdrücklich verboten. Du kannst gern nachlesen, heute Nachmittag oder die Woche, im 3. Mose 22, Vers 18 bis 25 ist es ausdrücklich beschrieben, was Gott geopfert werden darf. Im 3. Mose 22, 18 bis 25 oder in 5. Mose 15, 21. Es war also klar, was das Volk ihrem Gott opfern darf, den Priestern als auch dem Volk selber. Aber stattdessen machten die Priester einfach weiter. Sie nahmen diese Tiere an, die die Leute gebracht haben. Und entweder sie hatten eine falsche Sicht von Gott, dass sie nicht erkannten, dass es sündig war für Gott, was sie getan haben. Oder vielleicht sie hatten die Auffassung, dass sie die Gottesdienstbesucher lieber nicht verärgern. Lasst uns doch keine Schwierigkeiten machen in der Gemeinde. Alles ist gut, wir lieben uns. Egal, was du glaubst, was ich glaube, Hauptsache wir lieben uns. Doch Gott ist nicht erfreut, wenn du als Christ so viel Menschenfurcht hast, dass du deine Aufgabe, ihn anzubeten, nicht richtig ausführst. Dieser Gottesdienst, den das Volk ausgeführt hat, war ein gedankenloses Ritual. Und Gott konfrontiert sie mit dem Beispiel, ob sie dieses Opfer, das sie Gott bringen, auch dem Statthalter bringen. Stell dir folgendes Bild vor. Du siehst vor dir einen luxuriösen Speisesaal in einem Palast des persischen Statthalters in Jerusalem. Einen langgedeckten Tisch, ganz viele Stühle, ein Raum herrlich geschmückt. Und der Statthalter, er hat einen langen Tag hinter sich, er hat viele Aufgaben erledigt. Und so geht er sich hin, er badet sich, macht sich frisch, er kleidet sich für das Abendessen, er geht in diesen herrlichen Speisesaal, er setzt sich hin. Und der Hausdiener kommt mit einem Wagen reingefahren, zugedeckt. Er hebt die goldene Schüssel von dem Teller, von dem Silbertablett, und er sagt, mit den besten Wünschen des Hauses. Und was siehst du da? Du siehst eine Lammkeule, stinkend, verfault, aber gegrillt, auf diesem Tablett. Was denkst du, wie würde dieser Statthalter reagieren? Nein, sagt Gott, ihr hättet zu große Angst, so etwas dem Statthalter zu bringen. Das sagt er in Vers 8. Warum bringt ihr es also mir? Die Parallele, die ich auf unser Leben machen möchte, ist, dass wir zum Beispiel uns bei der Arbeit so sehr bemühen, unsere Aufgaben ordentlich und gut auszuführen. Und das ist auch etwas Gutes, damit unser Chef gut von uns denkt, ja sogar noch mehr uns lobt und uns vergleicht mit anderen, wie toll wir unsere Arbeit ausführen. Wie gesagt, es ist etwas Gutes, ordentlich zu arbeiten. Doch im krassen Gegensatz dazu bemühen wir uns gar kein Stück, unserem Nächsten in der Familie, dem Ehepartner, unseren Kindern, unseren Glaubensgeschwistern eine Hilfe zu sein, sie zu unterstützen und unsere Zeit auch mal für sie zu opfern. Alle sollen außerhalb ein perfektes Bild von uns haben. Wir sind ordentlich und fleißig und zuverlässig. Aber sobald es um kleine Aufgaben geht, Aufgaben der Nächstenliebe, der Fürsorge, Gemeindeaufgaben, dann drücken wir uns davor. Wir sind in unserer Freizeit mehr damit beschäftigt, gar nichts zu tun oder mit Freizeitaktivitäten, anstatt uns Gedanken zu machen, wie wir unseren Nächsten oder der Gemeinde helfen können, indem wir zum Beispiel unsere Zeit dafür opfern. Das Volk Israel war so gedankenlos in ihrer Anbetung zu Gott, dass sie die Opfergabe Gott darbrachten, in dem Glauben, Gott zu ehren. Doch das taten sie nicht. Und vielleicht ist es auch bei uns so in unserer Anbetung. Vielleicht denken wir, dass das, was wir tun, etwas ist, was Gott wohlgefällig ist, aber nur noch ein Ritual für uns ist. Vielleicht ist Ist der Sonntagsgottesdienst oder der Ritual am Sonntag, vielleicht ist alles, was wir am Sonntag tun, nur noch ein Ritual für uns. Die Gemeindelieder singen wir herzlos. Bei den Gebeten hören wir vielleicht gar nicht mehr zu oder unsere Gedanken sind weg. Wir denken über so viel anderes nach, was wir noch erledigen müssen die nächste Woche und beachten gar nicht das, was von vorne gesagt, gebetet oder angekündigt wird. Vielleicht ist es das, sein geistlicher Zustand. Und kein Wunder, wenn wir den Zustand vom Volk Gottes betrachten im Malachi-Brief, dass Gott im Vers 10 sagt, dass es besser wäre, die Kirchen zu schließen, den Tempel zu schließen. Wenn wir Gemeinden um uns herum anschauen und diese vergleichen mit dem Bild, das uns Malachi hier gibt, dann finden wir leider nicht viele Unterschiede. Mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes, dass Gott souverän ist und alles nach seinem Ratschluss führt, frage ich mich, was haben wir zur Zeit der Pandemie gesehen? Gemeinden wurden geschlossen. Ich will damit nicht sagen, dass Gott mit allen Gemeinden auf der Welt unzufrieden ist oder dass nur die Gemeinden, die wieder aufgemacht haben, die richtigen Gemeinden sind. Doch die Situation in Gottes Souveränität, wohin er uns geführt hat in der Pandemie, hat uns doch alle dazu gebracht, uns Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Wie konnte Gott es zulassen, dass Regierungen überall auf der Welt die Kirchen geschlossen haben? Wie sollen wir in einer solchen Situation umgehen, wenn wir keine regelmäßigen Termine mehr haben, eingeschlossen zu Hause sind, nicht mehr raus dürfen, zumindest nicht nach 21 Uhr damals? Wie sollen wir mit der Situation umgehen? Wie soll es weitergehen? Das waren Gedanken, die wir uns damals gestellt haben. In dieser Zeit haben wir selbst als Familie bemerkt, dass diese Zeit, die Gott uns dadurch geschenkt hat, uns dazu gebracht hat, dass wir erkennen durften, dass die ganzen Wochen davor unser Terminplan so voll war, dass wir keine Zeit mehr hatten für Familienandachten. Wir hatten keine Zeit mehr für das Lesen im Wort Gottes und haben diese Dinge vernachlässigt. Und so durften wir uns in dieser Situation mit den Fragen beschäftigen und da auch Gottes Gnade sehen, dass er uns verändert hat, wieder auf die wichtigen Dinge zu achten, die er uns in seinem Wort sagt. Und jeder sollte sich die Frage stellen, wie sieht meine Anbetung aus? Hast du vielleicht eine leere, herzlose oder vielleicht sogar heuchlerische Anbetung, wie wir es gesehen haben hier in Malachi? Dann solltest du die Ursache deiner falschen Anbetung beseitigen und zur wahren Anbetung Gottes kommen. Und das ist unser letzter Punkt, den wir uns heute anschauen, die Ursache falscher Anbetung. In den Versen 11 bis 14 sehen wir das. Die Ursache falscher Anbetung. Nachdem wir all das jetzt gesehen haben, hast du vielleicht auch die Frage, wie in aller Welt ist eine Gemeinde oder ist das Volk Gottes in diese Situation gekommen? Was ist die Ursache, dass das Volk Gottes so geworden ist? Wie fallen Gemeinden, Gemeinschaften, Glaubensgeschwister in eine so leblose Religion, wie wir es in Malachi anschaulich beschrieben haben? In Vers 11 bis 14 gibt uns Malachi durch das Wort Gottes einen wichtigen Hinweis darauf. Die Priester hatten Gottes Größe vergessen. Sie hatten vergessen, dass Gott ihr Meister, ihr Vater und auch ihr Meister ist. Und dieser Vater und Meister war niemand anders als der allmächtige Gott. Der erklärt, denn von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscher. Vers 11. Und als Antwort auf das Opfer der Heuchler sagt er, verflucht sei der Betrüger. Es war eine der Aufgaben, die Israel als Gottes auserwählte Volk in der Welt hatte, nämlich die Wahrheit und die Größe Gottes zu bezeugen gegenüber den anderen Nationen. Und durch ihren heiligen Lebenswandel, durch die Ehrfurcht, die Bewunderung und die spürbare Gegenwart Gottes in ihrem Gottesdienst, sollten sie sich deutlich von den anderen Völkern unterscheiden. Und durch diesen Unterschied sollten sie die Aufmerksamkeit der umliegenden Nationen auf Gott richten, auf den Gott Israels. Die Welt würde kommen und Gottes Größe bestaunen und ihn verehren. Aber jetzt hatte Israel selbst die Größe Gottes vergessen. Und so sind sie in einem traurigen geistlichen Zustand gefallen, dass sie nicht mehr erkannt haben, worum es im Gottesdienst geht, weil sie die Herrlichkeit Gottes nicht mehr erkannt hatten. Sie hatten vergessen, dass ihr Gott der Gott über alle Völker war, dass er ein souveräner König des Universums ist. Sie hatten die Verantwortung vergessen, durch ihr Leben und ihre Anbetung Gott den Menschen näher zu bringen in seiner Größe und Herrlichkeit. Sie hatten die unaussprechliche Majestät Gottes aus den Augen verloren. Und deswegen hatten sie bald die Auffassung, dass der Dienst im Tempel für sie gilt und nicht für Gott. Und das war die natürliche Folge ihres geistlichen Niedergangs. Sie dachten, in der Gemeinde, da geht es darum, mir Vorteile zu erschaffen, darum, dass es mir gut geht und ich mich gut fühle, anstatt darum, Gott zu verherrlichen. Das ist der wahre, oder das ist der wahrscheinliche Grund, weshalb das Volk gefragt hat, wodurch verachten wir deinen Namen? Womit opfern wir dir denn Unreines? Vers 6 und 7. Sie haben die Größe Gottes aus den Augen verloren und haben den Gottesdienst nicht mehr aus der richtigen Perspektive betrachtet. Und vielleicht bist du auch in deinem eigenen Leben, in deiner Erfahrung, an der Majestät und an der Größe Gottes verarmt. Vielleicht siehst du nicht mehr Gottes Herrlichkeit und seine souveräne Führung und Tragweite um dich herum. Als Mose eine gewisse Zeit lang mit Gott verbracht hatte, diese besondere Zeit, so spürte Mose in sich eine verzehrende Sehnsucht, Gott zu sehen. Und er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. 2. Mose 23, 18. Nicht lange danach hatte Mose eine Ehrfurcht, eine flößende Gotteserfahrung, als er in dieser Felsspalte stand und Gott diese zugedeckt hat und er Gott von hinten sehen durfte. Daraufhin sagt er in 2. Mose 34, Verse 8, 6 bis 8, 2. Mose 34, 6 bis 8, sagt Gott nach der Begegnung, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, den Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. Kannst du dir die Freude und das Zittern vorstellen, die Mose in seinem Herz gehabt hat, als er Gottes Herrlichkeit gesehen hat? Wir wissen, dass diese Erfahrung einen so tiefen Eindruck in Mose hinterlassen hat, von dieser glänzenden Herrlichkeit, dass er kurz darauf, oder dass er auch diese Herrlichkeit durch ein Lied mit dem Volk Gottes rüberbringen wollte. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? 2. Mose 15, Vers 11. Wenn du erkennst, dass in der Person Jesu Christi dieselbe Herrlichkeit Mensch wurde, um für deine Sünden am Kreuz zu sterben, weil er dich mit seiner ewigen Liebe geliebt hat, vorher auserwählt hat, dann bist du doch so voller Staunen, dass du deine Hand vor den Mund nimmst und in heiliger Bewunderung Gottes Größe sehen möchtest. Die wahre Anbetung ist die tief empfundene, ernsthafte und praktische Anerkennung der Größe Gottes. Und auf unseren Schultern als Kinder Gottes, da lasse die Verantwortung, den Menschen ein Empfinden für die Größe Gottes zu vermitteln. In unserem Gespräch mit anderen Menschen die Liebe und die Gnade und die Herrlichkeit und die Heiligkeit dem Zuhörer zu vermitteln. Doch niemand kann dies tun, wenn er nicht persönlich von Gottes Größe und Heiligkeit erfüllt ist und selbst voll Bewunderung dasteht. Dein Ziel sollte es sein, in wahrer Anbetung zu leben. Du bist geistlich gesund, wenn du, anders als die Juden zu den Tagen Malachis, nicht die Einstellung hast, den Rest Gott zu geben, sondern nur das Beste ist gut genug für Gott. Wenn du mit aufrichtigem Herzen das Beste in deinem Leben auch gibst, das Beste in deiner Hingabe. Gott fordert uns auf, unser Leben als ein Opfer darzugeben. Nicht unsere letzten 3 Minuten am Abend für das Bibellesen, kurz bevor wir schlafen gehen. Richte dir Gebetszeiten ein und frage dabei Glaubensgeschwister, ob die eine Not haben, für die du beten kannst, wo du sie unterstützen kannst. Denk darüber nach, wie du in der Gemeinde helfen kannst, damit wir als Brüdern und Schwestern mehr zusammenwachsen und unser geistlicher Wachstum sichtbar wird für die Menschen um uns herum, damit sie kommen und Gott verherrlichen. Ich möchte mit der Bibelstelle schließen. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder. Und mit Brüder meint er nicht nur Männer, sondern alle Christen. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Amen. Lasst uns zum Bußgebet kommen, bevor wir dann mit dem Gedächtnismahl weitermachen.